das Thema Gnade. Dazu ist uns ein ganz kurzer Vers aus dem Epheserbrief gegeben. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Wir sind so verschieden. Wir haben verschiedene Gestalten, unterschiedliche Gesichter, eine verschiedene Art, uns zu bewegen. Unseren Fingerabdruck gibt es nur einmal auf der Welt. Dazu kommt, dass wir ganz unterschiedlich im Charakter sind. Einige optimistisch, andere pessimistisch. Die einen sind extrovertiert, die anderen introvertiert. Wir sind von ängstlich bis wagemutig. Wir sind praktisch oder musikalisch oder denkerisch oder sportlich oder ein Mix aus vielem. Die Vielfalt macht den Charme des Menschen aus. Woher kommt das? Es kommt daher, dass wir von einem unendlich kreativen Gott geschaffen worden sind. In den Versen vorher schrieb Paulus von etwas, das einzigartig ist, 7 Personen, Haltungen oder Taten, die unsere Einheit als Christen begründen. Wir sind alle von demselben Gott erschaffen. Ein einziger Heiliger Geist wohnt in uns allen, wenn wir Jesus gehören. Es gibt nur einen Retter, der Weg zum Vater ist. Nicht durch eigene Anstrengungen, nur durch den Glauben erlangen wir das Heil. Es gibt nur eine Hoffnung, die uns nie enttäuscht. Nur die christliche Taufe auf den dreieinigen Gott ist das Zeichen, dass wir mit Christus begraben und auferweckt sind. Trotzdem wir heute weltweit über 30.000 christliche Denominationen haben, bildet die weltweite Christenheit nur einen Leib, dessen Haupt Jesus Christus ist. Es besteht ein ziemlich großer Kontrast zwischen der unermesslichen Vielfalt und Verschiedenheit der Menschen und dieser unerwarteten Einheit. Das erzeugt eine gewisse Spannung. Vor 2 Jahren habe ich eine Fortbildung zum Thema Leiterschaft gemacht. Dabei ging es auch um Konflikte. Konflikte sind nicht nur negativ, auch ihre Entstehung ist nichts Ungewöhnliches. Sie entstehen daraus, dass wir alle verschieden sind und jeder von uns etwas anders tickt. Unsere Verschiedenheit hat ein gewaltiges Konfliktpotenzial. Unsere Verschiedenartigkeit birgt aber auch ein sehr großes Potenzial zur Ergänzung. Wir können uns fantastisch ergänzen, wenn wir uns zusammenraufen. Unsere Unterschiedlichkeit kommt aus 3 Quellen. Wir sind von Natur aus ganz verschieden begabt. Jeder hat andere Gaben, da sind wir uns nicht gleich. Dann kommen wir aus ganz unterschiedlichen Familien und Kulturen, sind verschieden gebildet und erzogen. Das unterscheidet uns ebenfalls. Paulus gibt im Vers 7 noch eine 3. Quelle an. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Gabe Christi, Jesus teilt Geschenke aus. Er verteilt Gnadengaben. Begabungen, um sein Reich voranzubringen. Ich war ja früher im Missionsdienst in Frankreich. Die Gemeindeneugründung war nicht einfach. Wir mussten von null anfangen. Die ersten Gottesdienste feierten wir mit ganz wenig Leuten. Und dann hat uns Gott 2 Familien geschickt, die uns ganz fest unterstützt haben. Die eine Familie, das waren begnadete Beter. Und die zweite Familie, das waren begabte Musiker. Durch beide Familien wurde die Gemeinde gesegnet. Wie bei den natürlichen Gaben sind auch die Geistesgaben unterschiedlich verteilt. Bei einigen sind die Gaben reichlich vorhanden und besonders auffällig. Andere haben Mühe, überhaupt erst einmal zu entdecken, was Jesus ihnen geschenkt hat an Gnadengaben. Auch diese Quelle der Unterschiedlichkeit birgt ein gewisses Konfliktpotenzial. So manch ein Christ wäre vielleicht gern ein brillanter Redner oder Evangelist. Ich blicke manchmal neidisch auf Menschen, die mit viel Natürlichkeit, Witz und Charme Nichtchristen auf den Glauben ansprechen können und sie in ein Gespräch verwickeln können. Da habe ich viel mehr Mühe. Auch mein Gebetsleben ist arm und mager. Und ich staune über andere, die mit Ausdauer und Eifer jahrelang zum Beispiel für uns als Familie beten. Andere haben da eine richtige Gabe des Gebets. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr viel mit Konkurrenz arbeitet. Der günstigste Anbieter bekommt den Zuschlag. Nur eine Mannschaft wird Handball-Weltmeister. Nur die Besten kommen ins Halbfinale. Nur die mit den besten Noten können wirklich alles studieren. Vielleicht kann sich da der Leistungsgedanke auch bei mir, auch bei uns in der Gemeinde einschleichen. Wenn ich viel für Gott unterwegs bin, dann muss er mich doch segnen. Wenn ich mich viel für Gott einsetze, dann muss er mich doch auch besonders begaben. Wenn ich besonders heilig und hingegeben lebe, dann muss doch viel Frucht entstehen. Wenn ich mich anstrenge, dann bekomme ich auch etwas. Wenn wir viel beten, dann gibt es eine Erweckung. Solche Gedanken liegen uns nahe und wir sind nie weit davon entfernt, so zu denken. Unser Predigttext macht diesen Gedanken zunichte. Es heißt eben nicht, ein in jedem, aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Frömmigkeit des Einzelnen, sondern es heißt, ein in jedem, aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Schon der Gebrauch des Wortes Gnade zeigt, dass wir es hier mit dem Gegenteil von Verdienst zu tun haben. Ja, dass Gott uns beschenkt, obwohl wir eigentlich bestraft werden müssten. Wir werden beschenkt nach dem Maß der Gabe Christi. Beim Austeilen geht es nicht um Rang und Namen, nicht um Frömmigkeitsgrad. Jesus bemisst so, wie es ihm gefällt, so wie er es selber entschieden hat. In 1. Korinther 12, Vers 11 heißt es nach einer langen Liste von verschiedenen Gnadengaben: Das alles ist das Werk eines und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Im Theaterstück Amadeus geht es um Antonio Salieri, einem aufstrebenden Komponisten des 17. Jahrhunderts, der Gottes Gedanken zu verstehen versucht. Der fromme Salieri hat das ernsthafte Verlangen, unsterbliche Musik zum Lobe Gottes zu machen, aber leider nicht die entsprechende Begabung. Es macht ihn wütend, dass Gott stattdessen das größte musikalische Talent an einen zwergenhaften, unreifen Jüngling namens Wolfgang Amadeus Mozart verschwendete. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, die alle gleich bezahlt werden, obwohl einige 12 Stunden und einige nur eine Stunde arbeiten, stößt die Leute vor den Kopf. In einer jüdischen Version der Geschichte arbeiten die erst spät eingestellten Arbeiter so hart, dass der Arbeitgeber so beeindruckt ist, dass er sich entschließt, ihnen den vollen Tageslohn zu zahlen. Doch die biblische Version betont, dass der letzte Trupp Arbeiter müßig auf dem Marktplatz gestanden hat, was in der Erntezeit nur faule oder unfähige Arbeiter tun. Und außerdem arbeiten die Leute dann auch nicht schneller und auch nicht härter als die, die vorher eingestellt worden sind. So sind die übrigen Arbeiter schockiert über die Entlohnung, die sie bekommen. Welcher Arbeitgeber würde so unvernünftig sein, genauso viel zu bezahlen für eine Stunde wie für 12? Was will uns Jesus sagen? Gnade lässt sich nicht berechnen wie einen Tagesverdienst. Wir empfangen Gnade als Geschenk von Gott, nicht als verdienten Lohn. Vergleichen wir einmal Billy Graham und den Verbrecher zur Rechten Jesu am Kreuz. Billy Graham hat sein Leben lang vorbildlich gelebt, sich als Evangelist und Verkündiger des Evangeliums eingesetzt. Der Verbrecher am Kreuz hat sein ganzes Leben verpfuscht, konnte nichts mehr für Jesus tun und wurde doch von Jesus angenommen. Er bekommt dasselbe ewige Leben wie Billy Graham, obwohl er nie Zeit hatte, seine Geistesgaben überhaupt zu entdecken, noch geschweige denn, sie irgendwie für Gott einzusetzen. Das Gleichnis betont also die gleiche Hoffnung auf das ewige Leben bei Jesus. Den maulenden Arbeitern der ersten Stunde wird gesagt, dass der Chef frei ist, sein Geld nach unserem Empfinden ungerecht zu verteilen. Der Chef verteidigt sich gegenüber einem der Arbeiter am Schluss des Gleichnisses. Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du nicht mit mir dich auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Bist du, Salieri, neidisch, weil ich so gütig gegen Mozart bin? Bist du, Saul, neidisch, weil ich so gütig gegen David bin? Seid ihr, Pharisäer, neidisch, weil ich den Zöllnern, Huren und Heiden das Tor zum Reich Gottes weit aufgemacht habe? Dass ich das Gebet eines Zöllners höher achte als das eines Pharisäers? Dass ich das Gebet eines Räubers in letzter Minute annehme und ihn im Paradies willkommen heiße, erregt das euren Neid? Kritisiert ihr, dass ich die gehorsame Herde verlasse und das Verirrte suche und dass ich das gemästete Kalb für den verlorenen Tunichtgut schlachte? Der Arbeitgeber im Gleichnis hat die Ganztagsarbeiter schließlich nicht betrogen, indem er ihnen etwa den Lohn für nur eine Stunde gegeben hätte, anstatt für 12. Die Unzufriedenheit der ersten Arbeiter entstand durch die Großzügigkeit des Chefs. Sie wollten nicht akzeptieren, dass der Arbeitgeber das Recht hatte, mit seinem Geld zu machen, was er wollte, indem er zum Beispiel den weniger Arbeitsamen 12-mal so viel gab, wie sie verdient hatten. Es ist bezeichnend, dass viele Christen, wenn sie dieses Gleichnis lesen, sich sehr schnell mit den Arbeitern identifizieren, die einen ganzen Tag lang hart arbeiten, aber nicht mit denen, die am Ende des Tages noch dazukommen. Wir halten uns gern für gewissenhafte Arbeiter und das ungewöhnliche Verhalten des Arbeitgebers verwirrt uns genauso wie die damaligen Hörer in Israel. Dabei laufen wir Gefahr, den Kernpunkt der Geschichte zu verfehlen. Gott geht es darum, Geschenke zu verteilen und nicht Lohn. Keiner von uns wird für Verdienste bezahlt, weil es nämlich keiner von uns auch nur im Entferntesten schafft, Gottes Vorstellungen von einem guten Leben zu erfüllen. Würden wir danach bezahlt werden, wie wir es verdienen, so würden wir alle in der Hölle landen. Ein weiteres Gleichnis Jesu betont die Unterschiedlichkeit von Gaben und Aufgaben im Reich Gottes. Es steht in Matthäus 25. Ein reicher Kaufmann verreist und vertraut 3 Knechten unterschiedlich viel Geld an. Nach der Luther-Übersetzung können wir auch sagen, es sind ihnen unterschiedlich große Talente anvertraut. Diese Unterschiedlichkeit wird nicht zum Problem. Nur der, der dem Chef nicht vertraut und deshalb sich weigert, sich einzubringen, kommt in große Schwierigkeiten. Wo sind die ersten beiden Knechte unterschiedlich? Das, was ihnen anvertraut ist, ist unterschiedlich. Bei allen 3 eigentlich. Einer bekommt 5, der zweite 2 und einer 1. Doch fällt das Urteil des Herrn am Ende über die beiden ersten Knechte exakt gleich aus. Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Beim Dritten ist es nicht dass er weniger bekommen hat, sondern seine innere Haltung gegenüber dem Arbeitgeber, die ihm Probleme macht. Wir fassen zusammen, unsere natürlichen Begabungen sind unterschiedlich, kommen aber von Gott. Auch die Gnadengaben sind unterschiedlich bemessen, kommen aber ebenfalls von Gott und Jesus. Wenn das so ist, gibt es da einen Grund, sich aufzuplustern und sich aufzuspielen? Sicherlich nicht, denn es ist uns alles geschenkt geworden. Wir haben alles geschenkt bekommen. Der Ruhm und die Ehre, der gebührt diesem großzügigen Spender. Unsere Unterschiedlichkeit soll uns dazu führen, dass wir Gott loben für die Gaben, die er ausgeteilt hat. Wir können uns freuen über die unverdiente Gnade, die uns geschenkt worden ist. Wir können uns mitfreuen über die unverdiente Gnade, mit denen er andere bereichert hat. Es lohnt sich jedenfalls nicht, andere zu beneiden. Vielmehr sollten wir darauf achten, wo wir gute Teamarbeit leisten können. Jeder, der predigt, freut sich darüber, wenn andere für die Predigt beten, für seine Vorbereitung beten. Die Mitarbeiter, die den Kindern von Jesus erzählen, freuen sich, wenn wir ihnen danken, wenn wir sie ermutigen und für sie beten. Damit der Gottesdienst gelingt, sind viele Mitarbeiter im Dienst, an der Technik, beim Kaffeekochen, beim Säubern und Dekorieren des Saals, bei der Bestuhlung, beim Richten des Abendmahls, am Empfang, bei der Moderation, bei der musikalischen Unterstützung. Sie alle bilden ein Team mit vielen Gaben und alle werden wirklich gebraucht. Ich begegne manchmal Menschen, die sich für total unbegabt halten. Sie können nicht erkennen und sich gar nicht vorstellen, dass Jesus sie besonders beschenkt hat. Aber unser Vers betont, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Am Dienstag sprach ich nach der Allianzveranstaltung in St. Ingbert mit einer Frau, die 20 Jahre dafür gebetet hat, Gott solle sie verändern. Sie fand sich selbst zu kritisch. Sie sagte, sie habe inzwischen aufgehört, so zu beten, als sie erkannte, dass Gott auch ihre kritische Einstellung benutzen will. Sie setzt sich heute viel gegen Abtreibung und Gender ein, schreibt Leserbriefe und demonstriert, um in die Gesellschaft hineinzuwirken. Mit ihrem wachen Geist erkennt sie schnell antichristliche Strömungen in unserer Gesellschaft. Unser Vers hat eine interessante Parallelstelle in 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zum gemeinsamen Nutzen gegeben. Also wenn man jetzt den Vers vergleicht mit dem Predigtext, dann sind in beiden Versen Anfang und Schluss gleich. Einem jeden wird gegeben. Die Ausleger sprechen hier von einem göttlichen Passiv. Das heißt, den Menschen widerfährt etwas, was von Gott veranlasst wird. Wo unterscheiden sich nun die beiden Verse? Der erste, einem jeden von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Hier liegt der Akzent auf der von Jesus gegebenen Unterschiedlichkeit der Gnadengaben. Im Korintherbrief, wo es heißt, jedem wird die Offenbarung des Geistes zum gemeinsamen Nutzen gegeben, da ersetzt zunächst die Offenbarung des Geistes die Gnade. Was ist die Offenbarung des Geistes? Ist es die Erkenntnis, die mir von Gott her zuteil wird? Auch hier sind wir natürlich nicht alle gleich. Beim Korintherbriefvers liegt der Schwerpunkt dann auch mehr auf dem Zweck. Er beantwortet die Frage, wozu uns Gott begabt hat, nämlich zum gemeinsamen Nutzen. So unterstreicht der Vers das schon Gesagte. In dem Film Der letzte Kaiser lebt der kleine Junge, der zum letzten Kaiser von China gesalbt worden ist, ein Leben in Luxus. Ihm stehen 1000 Eunuchen als Diener zur Verfügung. Was geschieht, wenn du einmal etwas falsch machst, fragt ihn sein Bruder. Wenn ich etwas falsch mache, wird ein anderer bestraft, antwortet der kleine Kaiser. Er demonstriert das, indem er ein Gefäß zerbricht und ein Diener dafür geschlagen wird. Im Christentum hat Jesus dieses alte Muster umgekehrt. Als die Diener sich falsch verhielten, wurde der König dafür bestraft. Gnade ist nur deshalb für uns kostenlos, weil der Geber selbst die Kosten voll und ganz getragen hat. Jesus Christus hat die Sünde der Welt und all unsere Entfremdung, unsere Schuld und unser Elend getragen. Wir sind alle, unabhängig aller Gesetze von Leistung und Verdienst, angenommen und gerechtfertigt. Im Abendmahl nachher werden wir gerade an das denken, was Jesus für uns da einmalig getragen hat. Paulus schreibt es auch im Kapitel im Epheserbrief 2, Kapitel vorher, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist ein Geschenk Gottes. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ich muss mich nicht abkämpfen, mich nicht abrackern, damit Gott mich liebt. Philipp Jensi bringt es so auf den Punkt, ich kann nichts tun, damit Gott mich mehr liebt. Und ich kann nichts tun, damit Gott mich weniger liebt. Spiegelt unser Leben die Gnade und Liebe Gottes wider, ob man unserem Leben und unserem Miteinander in der Gemeinde diese Freude des begnadigten Sünders abspürt? Oder sind wir noch in der Verbissenheit der Selbstrechtfertigung gefangen? Ob wir in Freiheit und aus Liebe das Gute suchen und das Böse vermeiden, oder weil wir schlicht Angst haben, erwischt und bestraft zu werden? Die Gnade soll auch unseren Umgang miteinander bestimmen, egal wie viel wir beim Austeilen bekommen haben oder nicht. Amen.